Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern an den Bildschirmen zu Hause. Auch heute möchten wir einen Blick, um nicht zu sagen einen tieferen Blick in das Wort Gottes hineinwerfen. Wir wollen verstehen, was Gott uns sagen möchte, und wir wollen es uns aber auch zu Herzen nehmen. Damit aber das geschehen kann, wollen wir den Heiligen Geist dazu einladen in einem kurzen Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir auch jetzt dein Wort aufschlagen dürfen. Herr, es ist ein Vorrecht, dich zu kennen. Es ist ein Vorrecht, dein Wort in den Händen halten zu dürfen, denn es war nicht zu allen Zeiten so. Und so wie es uns auch in der Prophetie gesagt wird, wird es auch vor deiner Wiederkunft, Herr Jesus, wieder so sein, dass es schwer sein wird, dein Wort in den Händen zu halten. Darum, Herr, jetzt ist die Zeit, wo wir uns vorbereiten müssen, und jetzt ist die Zeit, wo wir unser Leben dir ganz geben müssen. Und ich bitte dich, dass du uns heute segnest, dass du mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, wenn wir dein Wort öffnen, Herr, und dass dein Wort tief in unsere Herzen hineindringt. Im Namen Jesu. Amen. Heute möchte ich, dass wir zusammen über ein Thema nachdenken. Ein Thema, welches einen sehr seltsamen Titel trägt, der eigentlich in sich selbst wie ein Widerspruch klingt. Der Titel heißt Sieg durch Kapitulation. Was bedeutet Kapitulation, damit wir erstmal alle auf dem gleichen Stand sind? Es ist, mit Kapitulation assoziiert man etwas Negatives. Also Kapitulation bedeutet Niederlage, ja? Und wer kapituliert schon gerne? Wer gibt schon gerne auf? Der Begriff, der kommt ganz besonders aus dem Krieg, ja? Wenn also zwei Heere miteinander kämpfen und das eine ist dem anderen unterlegen und kann nicht mehr und gibt auf, also es kapituliert. Ja? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, in Bezug auf den Titel der Predigt, wie kann man Sieg durch Kapitulation erhalten? Also wenn man sich unterordnet, wenn man aufgibt, wenn man die weiße Fahne hebt, wie kann man da siegreich sein? Dann hat man doch verloren. Wir werden im Lauf der Predigt feststellen, wie das funktioniert, Sieg durch Kapitulation. Und es ist nicht nur so, dass es funktioniert, es ist sogar wichtig. Es ist sogar lebenswichtig. In 1. Petrus Kapitel 5 finden wir eine interessante Aussage von Petrus. 1. Petrus Kapitel 5. Und zwar ist es ein Text, der uns vielleicht geläufig ist, vielleicht bekannt ist. Aber hier gilt etwas besonders zu beachten. Gleich komme ich darauf zurück. Und zwar 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 und Vers 7. Da lesen wir Folgendes. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ausrufezeichen. Dann Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn man das jetzt so liest, ja, einmal haben wir so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Vers 6. Und dann Vers 7, ein ganz neuer Satz. Alle eure Sorge werft auf ihn. Ein sehr bekannter Satz von Petrus. Hat erstmal miteinander nichts zu tun. Das eine ist eine Aussage für sich und dann kommt ein Cut, da kommt Ausrufezeichen und dann kommt alle eure Sorge, werft auf ihn. Das ist ganz anders. Interessant ist, dass das in Wirklichkeit gar nicht so ist. Wenn wir in die Elberfelder Übersetzung reinschauen, und ich habe das aus dem Original, aus dem Griechischen überprüft, da steht der Satz anders drin. Da stehen diese beiden Verse anders drin. Und dieses anders, ist hochinteressant, es verbindet sie. Sie bedingen einander, sie gehören zusammen. Lesen wir einmal aus der Elberfelder. Da steht Folgendes drin. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Interessant. Also hier wird kein Cut gemacht zwischen Vers 6 und 7, sondern die gehören zusammen. Und wie können wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen? Wie sagt Petrus, können wir es tun? Indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Nun, viele plagen sich mit dem Begriff Demut. Was heißt eigentlich Demut? Wir haben alle so eine Vorstellung davon. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und festgestellt, dass es im Althochdeutschen einen Begriff für Demut gibt. Und dieser Begriff lautet Diomoti. Das ist ein althochdeutscher Begriff. Der heißt, übersetzt, dienstwillig oder Gesinnung eines Dienenden. Was wäre das Gegenteil davon? Das Gegenteil von dienstwillig oder Gesinnung eines Dienenden ist Überheblichkeit, Hochmut, Arroganz, also Demut und Hochmut, ja, Arroganz und so weiter. Das sind die gegenteiligen Attribute von wahrer Demut. Die christliche Demut bedeutet nichts anderes als eine vollständige Unterordnung unter den Willen Gottes. Herr, dein Wille geschehe. In Johannes 6, Vers 38 sagt Jesus, ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Merken wir so ein bisschen die Konträre oder den Kontrast, die Differenz zwischen unserer heutigen Zeit. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, der Vater. Und wie lebt die Welt heute? Ich mache, was ich will. Mein Wille ist entscheidend, mein Ich. Und es ist ein weiter Weg, um dahin zu kommen, wo Jesus war. Demütig und sanftmütig zu sein, wie es Jesus in Matthäus 11 ausdrückt. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und im Resultat, was wird dann passieren? Was sagt Jesus? Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist elementar. Wir suchen heute Ruhe für unsere Seelen, aber wir finden sie nicht. Wir sind ständig in Aufregung, in Hast, in Eile. Wir leben in einer To-Go-Gesellschaft. Alles muss schnell gehen. Der Mensch kommt nicht mehr zur Ruhe. Er kommt nicht mehr zur Ruhe. Erst recht nicht gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Eine sehr aufregende, spannende Zeit, die unter hoher Spannung steht. Warum war Jesus so erfolgreich? Was war der Grund für dieses erfolgreiche Leben, das er führte? Und hier kommt das Geheimnis. Wir dürfen nicht vergessen, ja, diese Verbindung, die Petrus macht, dass wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen, damit er uns erhöht zu seiner Zeit. Und wie tun wir das? Indem wir alle unsere Sorgen ihm übergeben. Indem Jesus alles dem Vater übergeben hat, sein ganzes Leben, seinen Willen, alles, war er erfolgreich, weil der Plan des Vaters jeden Tag ihm offenbart wurde und er diesen Weg ging. Vollendete Perfektion, könnte man auch sagen, dazu. Was bedeutet eigentlich dieses Indem? Also was assoziiert das? Ja? Ich meine, du kannst dein Zimmer streichen, indem du einen Eimer Farbe kaufst. Also das heißt, es setzt voraus, dass ich einen Eimer Farbe kaufe, damit ich etwas erreichen kann, nämlich mein Zimmer streichen. Oder du kannst das Produkt beim Aldi zurückgeben, indem du den Kassenzettel vorlegst. Also das heißt, es setzt voraus, ich muss etwas tun, damit ich zum Ziel komme, das andere erreiche. Und hier sagt Gott, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen, demütigen wir uns unter seine mächtige Hand und dann wird er uns erhöhen. Warum gibt es hier diesen Zusammenhang? Was ist daran so wichtig? Und jetzt kommen wir zum Kern. Wir sagen oft als Christen, mein Leben ist mit Gott in Ordnung. Es passt alles, es ist wunderbar, ich liebe meinen Jesus, ich gehe regelmäßig in die Gemeinde, in die Kirche, ich gebe Gaben, ich gebe Spenden, ich bin engagiert, ich tue dies, ich tue jenes, ich bin ein guter Mensch. Mag vielleicht so auch stimmen, augenscheinlich. Was ist aber, wenn uns Sorgen, Nöte, Probleme volle Breitseite treffen? Was passiert dann? Was passiert, wenn uns etwas im Leben hart trifft? kannst du dann immer noch ganz beruhigt sagen, alles gut, mein Leben liegt in Gottes Händen, ich übergebe jede Sorge, jede Not, all meine Probleme gebe ich Gott, er löst sie. Kannst du das immer noch sagen und ganz entspannt weiterleben? Und genau hier beginnt der kritische Punkt. Die meisten, um nicht zu sagen, vielleicht so gut wie alle, können das nicht. Aber Gott sagt, wenn du erhöht werden willst, wenn du Frieden finden willst für deine Seele, indem du dich demütigst unter meine Hand, ja, musst du mir alle deine Sorgen übergeben. Dann erst wirst du eine neue Dimension kennenlernen, wie du sie noch nie gekannt hast. Aber hier genau liegt der Hund begraben. Hier genau liegt das Kernproblem und wir kommen an diesem Punkt nicht weiter. Denn Probleme oder Situationen in unserem Leben, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen, die uns aufs Mächtigste herausfordern, diese Dinge wollen wir nicht abgeben. Schließlich ist das existenziell. Schließlich geht es vielleicht um meinen Job, vielleicht geht es um mein Leben, vielleicht geht es um mein Hab und Gut, was ich habe. Und da muss ich selber die Hand drauf halten. Das kann ich nicht so einfach abgeben. Und das, ihr Lieben, macht unseren Herrn Jesus traurig. Es ist so. Das macht ihn traurig. Weil das ist nichts anderes, mit anderen Worten, als würde ich ihm sagen, Herr Jesus, du bist mein Heiland, du bist mein Held, du bist der Beste, ich liebe dich und ich möchte ein Leben mit dir führen. Aber meine Sorgen, ich muss da schon selber gucken. Ich vertraue dir nicht. Das ist es, was im Endeffekt unterm Strich rauskommt. Wir übergeben ihm unsere Sorgen nicht, weil wir nicht das Vertrauen haben, dass er die Dinge löst. Sagt Jesus nicht in Matthäus 6, 33, alle, beziehungsweise wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann wird er für alles andere sorgen. Alle unsere Sorgen und Nöte und Probleme können wir ihm getrost übergeben, solange wir uns unter seine mächtige Hand demütigen, solange wir den Weg Gottes gehen, den Willen des Vaters tun, so wie Jesus gelebt hat, wird er sich um den Rest kümmern. Aber wir machen es oft umgekehrt. Und hier scheitern wir. Wir investieren viel zu viel Energie und Kraft in unserem Leben, dahingehend, dass wir unsere Sorgen und Probleme und all das, was uns begegnet, die Herausforderungen, versuchen zu meistern und merken, wie wenig Zeit wir eigentlich im Werk Gottes verbringen. Und ihr Lieben, das muss genau andersrum laufen. So wie bei Jesus. Da, wo es kritisch wird, da, wo es sensibel wird, das reißen wir an uns heran. Oft passiert etwas, das ist fatal. Wir haben etwas in unserem Leben, eine Herausforderung, ein echtes, großes Problem, mit dem wir kämpfen. Wir geben es im Gebet Gott und dann merken wir, wie unruhig wir werden. Ach Mensch, nach ein oder zwei oder drei Tagen oder Wochen passiert nichts. Und irgendwo, ich warte, dass Gott eingreift, dass da eine Lösung kommt. Es passiert nichts, es passiert nichts. Die Ungeduld wird mächtig. Und dann passiert etwas Fatales. Das, was wir Gott übergeben haben, reißen wir ihm wieder aus den Händen. Ich muss jetzt selber gucken, ich muss jetzt den anrufen, ich muss dahin, ich muss jeden, alles probieren, anstatt es in den Händen Gottes ruhen zu lassen, zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Auch wenn ich kein Land sehe, auch wenn ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe, dir vertraue ich, weil du verheißen hast, dass du dich um alles sorgen wirst und kümmern wirst. Ich möchte den Weg mit dir gehen, zuerst nach deinem Reich, nach deiner Gerechtigkeit trachten. Wir wollen das Zepter in der Hand halten, ganz besonders dann, wenn es kritisch und brenzlig wird. Dann, wenn es um unsere Existenz geht, dann vertrauen wir niemandem mehr. Nicht mal mehr Gott. Wir reißen es an uns und wollen die Dinge selbst lösen. Genau dort zeigt sich, ob und was für eine Beziehung ich zu dem Herrn habe. Und der größte Berg, den es zu überwinden gilt, ist mein eigenes Ich. Und solange mein Ich noch existiert, kämpfe ich gegen Gott, weil, was ist mein Ich? Wir hören das oft, ja. Was ist mein Ich? Mein Ich selber. Jeder Mensch hat ein Ich, also ist ein eigenes Wesen, ein Individuum, ja. Und wir sind so, wie wir sind, ja. Aber wir sind durchbohrt und durchfressen von Sünde, von Natur aus. Und Gott will das verändern. Und dieses Ich ist nichts anderes als mein Wille. Und solange mein Wille noch über dem Willen Gottes steht, ist Gott machtlos, weil ich tue, was ich will. Ich tue einfach, was ich will. Was Gott will, interessiert mich weniger. Vielleicht hier und dort mal tue ich etwas, aber im Großen und Ganzen tue ich immer noch, was ich will. Und Gott sagt, das muss ich ändern. mein Wille muss über deinen gehen, du musst mir deinen unterstellen. So wie Jesus sagte, ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und er lebte jeden Tag in der Erfüllung des Willens seines Vaters. Und das war seine tiefste Freude. Denn der Vater hatte einen Plan und der Plan war perfekt und vollendet. Gott macht keine Fehler. In Galater 2, Vers 19 und 20, da sagt uns Paulus, sein Text, den wir eigentlich alle kennen, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ist das nicht interessant? Mein altes Leben, was ist mit dem? Ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und jetzt lebe nicht mehr ich, also nicht mehr mein altes Ich, sondern jetzt lebt Christus in mir. Ist das nicht ein Unterschied? Ist nicht das genau das, was wir die Neugeburt nennen? Ein neues Leben in Christus, wo jetzt Gott die Regie im Leben übernommen hat und sein Wille das Höchste in meinem Leben ist. Und ich mich danach sehne, im Gehorsam zu sein. Gehorsam und viele Begriffe aus der Bibel sind heute so negiert, haben so einen schwarzen Fleck bekommen. Aber es ist nicht richtig. Das ist alles das Meisterwerk Satans. Was bedeutet Gehorsam? Weil die Welt Gehorsam anders versteht als wie Gott, denken wir, Gehorsam ist was Schlechtes. Im Militär musst du gehorsam sein deinem Vorgesetzten. Und der kann dich schikanieren, der kann mit dir machen, was er will. Deswegen haben wir Angst vor Gehorsam. Wir müssen dem Arbeitgeber gehorsam sein. Die Kinder müssen den Eltern gehorsam sein. Wenn die Eltern mal schreien und ihre Wut rauslassen, dann wehe dem armen Kind. Und alles, das wird so negativ assoziiert. Aber Gehorsam, ihr Lieben, es war die größte Freude Jesu, dem Vater im Himmel gehorsam zu sein. Seinen Willen zu tun. Und das hat ihn erfüllt, weil der Wille des Vaters, wenn wir das begriffen haben, was das bedeutet, dass der Wille Gottes für uns dass der größte Segen ist, wenn wir gehorsam sind und im Glauben den Weg Gottes gehen, seinen Willen tun, werden wir durch und durch gesegnet sein. Mose, Josua, Abraham, David, Noah, egal wer, sie taten alle den Willen Gottes und sie waren gesegnet bis ins letzte Glied. Gehorsam gegenüber Gott. Wir sollten nicht einmal daran denken, dass das irgendwas Negatives ist, sondern das sollte uns mit Freude erfüllen. Ich darf den Willen dessen tun, der vollkommen und perfekt ist und dessen Wille für mich das Beste ist, was es gibt. Es gibt nichts Besseres. Er hat einen perfekten Plan. Vergiss nicht, Satan hat auch einen Plan mit jedem Menschen. Das Problem ist, dass das augenscheinlich, was er vorhat, gut aussieht. Aber schau auf das Ende. Und dort liegt der Hund begraben. Das ist es, was wir Bekehrung nennen. Dass wir unseren Willen dem Willen Gottes übergeben. Komplett. Paulus bringt es in 2. Korinther 5, Vers 17 mit folgenden Worten auf den Punkt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Viele stellen sich die Frage, wie komme ich dahin? Ich versuche das doch die ganze Zeit. Wie komme ich dahin, dass ich so lebe, dass ich mein Leben dem Herrn komplett übergebe und seinen Willen tue, eine völlige Lebenszeit. Ich versuche es immer und immer wieder, aber ich scheitere und scheitere und scheitere. Und genau an dieser Stelle müssen wir anknüpfen. Wie komme ich dahin? Hast du den Fehler schon gefunden? Wie komme ich dahin? Wir kommen gleich zurück darauf, wo hier der Fehler liegt. Kennen wir den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund? Ich möchte nicht in Details gehen. Im Grunde genommen gibt es nur einen Bund, der in seiner Auslegung leichte Differenzen hat, aber es gibt nur einen Bund. Kennen wir den Unterschied zwischen dem aus dem Alten Testament und dem neuen Bund? Ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen. Wenn wir in Exodus 24, 2. Mose 24, Da haben wir den Bundesschluss am Sinai. Und da steht in Vers 3 Folgendes. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da sprach das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Interessant. Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Wenn wir nur ein paar Kapitel vorgehen, Kapitel 19 haben wir das gleiche nochmal in Vers 8, glaube ich. 19, genau, Vers 7 und 8. Da lesen wir auch, das, hier ist auch der Bundesschluss am Sinai. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihnen geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Interessant. Also das Mose legt dem Volk vor, was der Herr ihnen offenbart hat. All die Ordnungen, Weisungen, Satzungen, Rechtsbestimmungen, Gebote, all die Gesetze legt er ihnen vor und das Volk sagt, ja, alles wollen wir tun. Gut, also worum geht es hier? Es geht darum, so zu leben, wie Gott es möchte. Gott sagt ihnen, was sie tun sollen und das Volk sagt, alles möchten wir tun. Gut, gehen wir mal kurz zu Hesekiel 36. Hesekiel 36. Und da haben wir auch zwei interessante Verse drin. Wir gehen jetzt und werden jetzt einen Unterschied sehen zu dem, was wir gerade gelesen haben. Im Kern eigentlich gleich, aber es gibt einen Unterschied, eine kleine Sache, die aber alles ausmacht, die ganze Differenz. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Interessant. Also hier in der Aussage, wo entdecken wir die Parallele zu dem, was wir eben gelesen haben in Exodus? In Exodus bekommt das Volk gezeigt durch Mose, was Gottes Wille ist, sein Plan mit dem Volk, seine Gebote, die Satzungen, wie das Volk leben soll. Und das Volk sagt, ja, all das wollen wir tun. Was ist hier die Essenz in Hesekiel 36? Was will Gott? Dass wir in seinen Satzungen und Ordnungen und Bestimmungen und Geboten wandeln. Also ganz genau das Gleiche, kein Unterschied. Frage. Beim Bundesschluss am Sinai hat das Volk geschworen, all das wollen wir tun. Haben sie es getan? Ja, 2-3 Tage. Und dann ging es wieder bergab. Und immer wieder und immer wieder. Sie murrten gegen Aaron und gegen Gott und gegen Mose. Sie klagten, sie stritten sich. Es war ein Leben, sie hatten Unglauben. Wenn irgendwas war, sie hatten nichts zu essen. Was ist jetzt wieder los? Müssen wir in Ägypten sterben? Und sie hatten die Macht und die Herrlichkeit, die Kraft Gottes so oft erlebt. Und jetzt kommen sie in eine Situation, wo es brenzlig wird. Und was sagen sie da zu Mose? Ja, danke, dass du uns hergebracht hast. Jetzt dürfen wir hier in der Wüste sterben. Hätten wir nicht schöne Gräber in Ägypten gehabt? Sie waren nur mit einem beschäftigt. Zu murren, zu klagen, zu streiten und Unruhe zu stiften und so weiter. Hatten sie das getan, was sie noch am Sinai gesagt hatten, dem Bundesschluss, nachdem? Nein. Sie haben von dem alledem, was sie versprochen hatten, geschworen hatten, all das wollen wir tun, hatten sie verworfen. Ganz im Gegenteil, sie haben gegen Gott rebelliert. Und jetzt wird es interessant. In Hesekiel 36, die Vorschau auf den neuen Bund, wie Gott das Ganze in uns vollbringen will, ist interessant. Ich möchte, dass wir jetzt ganz bewusst lesen, was hier steht. Noch einmal Hesekiel 36, 26 und 27. Und ich füge ganz bewusst noch ein paar Worte hinein, damit wir den Sinn besser verstehen. Das ist ganz wichtig. Und ich will euch ein neues Herz geben und ich will euch einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen und Geboten und Rechtsbestimmungen wandelt. Interessant. Unterschied, Exodus zu dem Vorschau auf den neuen Bund. Ja, alles, was wir gehört haben, wollen wir tun. Wie viel haben sie geschafft davon? Nichts. Vorschau auf den neuen Bund. Es geht ums Gleiche, dass wir so leben, wie Gottes will, in seinen Satzungen und Ordnungen sein Gesetz befolgen. Aber wie? Lesen wir hier immer noch, ja, alles wollen wir tun? Nein. Und das ist genau der Kern, das ist genau der Unterschied. Hier sagt Gott, ich will das in euch tun. Ich, sagt Gott, ich will euch ein neues Herz geben. Ich will einen neuen Geist in euch legen. Ich will das fleischerne Herz, das steinerne Herz aus euch herausnehmen und ein fleischernes einfach. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Hier haben wir eine ganz andere Perspektive. Einmal das aus dem Volk Israel, der Bund am Sinai. Wir wollen tun, ich mach, kann ich, kriege ich hin. Und auf der anderen Seite sagt Gott, nein, ich werde es für euch tun. Ihr könnt nicht. Wisst ihr warum? Dazu sagt Ellen White etwas ganz Interessantes. Sie sagt in Bilder vom Reich Gottes, Seite 125, Folgendes. Niemand kann sein eigenes Wesen aufgeben. Wir können nur Christus einladen, an uns zu wirken. Und dann sagt sie, dann beten wir. Doppelpunkt. Herr, nimm mein Herz, denn ich kann es dir nicht geben. Es ist dein Eigentum. Erhalte es rein, denn ich kann es selbst nicht. Wow. Nochmal. Zuerst sagt sie, niemand kann sein eigenes Wesen aufgeben. Das ist völlig biblisch, was sie sagt. Denn kann ein Panther seine Flecken wegschmeißen und sagen, ich will jetzt streifen oder ich will anders aussehen? Nein. Das ist sein Wesen und das kann niemand aufgeben. Aber es gibt eine Kraft von außen, die das nicht nur kann, sondern die das will. Das ist Jesus Christus. Und dann sagt sie, bete folgendermaßen. Herr, nimm mein Herz, denn ich kann es dir nicht geben. Wir sind nicht mal in der Lage, Gott unser Herz, wie oft? Wie oft beten wir, Herr, nimm du mein Herz, ich übergebe dir mein Leben. Und dann fallen wir im Alltag wieder ins alte Muster rein und merken, irgendwie klappt es nicht. Weil wir nicht mal in der Lage sind, ihm unser Herz zu geben, sagt Ellen White. Wir müssen ihn bitten, dass er es nimmt. Ist interessant. Das ist eine neue Perspektive. Und das macht einen Unterschied, ihr Lieben. Bitte Gott, dass er es nimmt. Sag ihm unter Tränen, unter Flehen, Herr, ich kann es nicht. Wie oft habe ich probiert, die Dinge zu ändern im Leben? Ich kann nicht. Genauso wenig wie ein Panther seine Flecken wechseln kann, ändern kann. Du musst das in mir vollbringen. Und hier liegt das Geheimnis zwischen ich tue, ich bekehre mich, ich werde eine Neugeburt haben, ich werde ein neuer Mensch, ich will das tun, ich will jetzt mit Jesus wandeln, ich will so und zwischen dem, was Gott sagt, nein, du kannst es nicht, aber ich werde es für dich tun. Wir haben ein Paradebeispiel in der Bibel für so einen Fall. Und hier kommen wir zum eigentlichen Punkt. Wir erinnern uns an den Titel der Predigt, Sieg durch Kapitulation. Solange ich noch dastehe und sage, ich tue, ich mache, ich will, ich, werde ich faktisch verlieren. Erst, wenn ich kapituliere. Erst, wenn ich bekenne, Herr, ich kann aus mir heraus nichts tun. Ich kann kein neuer Mensch werden. Ich kann mich nicht verändern. Ich kann nicht so leben, wie du es willst, aber du kannst das in mir vollbringen. Es ist dein Werk. Ich werde ein neues Herz in euch legen. Ich werde einen neuen Geist in euch legen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr in meinen Geboten und Satzungen wandelt, sagt der Herr. Solange ich noch denke, das ist mein Werk, ich tue es, ich bete viel und jetzt gehe ich los und ich schaff's. Nein, bete, dass der Herr das in dir vollbringt. Petrus erlebt es. Petrus ist ein Paradebeispiel. Da stehen sie alle zusammen, die Jünger. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet Anstoß nehmen an mir. Ihr werdet wegrennen, ihr werdet mich nicht mehr kennen, ihr werdet mich verraten, ihr werdet alles tun, aber ihr werdet Anstoß nehmen an mir. Und dann taucht einer aus dieser Menge raus, da springt er so raus, der Petrus, und sagt, nein, ich nicht. Ich kenne dich jetzt schon so und so lang. Ich habe so viel mit dir erlebt. Ich habe gesehen, wie du Wunder tust, wie du Tote auferweckst, Geister, böse Geister austreibst, was ich alles gesehen habe. Herr Jesus, ich liebe dich. Ich werde dich nie verraten. Ich nicht. Vielleicht die anderen. Ich aber nicht. Und jetzt spul mal die Szene vor. Ein paar Stunden. Jesus befindet sich im Hof des Hohen Priesters. Und was passiert? Petrus verrät ihn. Der Petrus, der gerade vorher sagte, ich nicht. Und wenn ich mit dir sterben muss, nee, ich verrate dich nicht. Warum hat Petrus ihn verraten? War Petrus ein böser Mensch oder was war das Problem von Petrus? Nein, das war nicht das Problem. Petrus war kein böser Mensch. Ganz im Gegenteil, er hatte es gut gemeint. Aber Petrus hatte sich komplett überschätzt. Und Petrus dachte, er kann es. Wenn Jesus sagt, du wirst mich verraten. Und Petrus sagt, nein, 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 ich nicht. Und plötzlich stellt er fest, dass sein Ich viel schwächer ist, als er je dachte. Und was passiert? Und hier liegt der ganze Schlüssel zum Sieg. Petrus kapituliert. Vollständig. Die Bibel sagt, er weint bitterlich über das, was er seinem Heiland und Erlöser angetan hat. Er weint bitterlich darüber. Er war zutiefst betrübt, er war kaputt, er hat vollständig kapituliert. Er hat sich Gott ganz hingegeben und sagt, Herr, ich dachte, aber ich konnte nicht. Er hat festgestellt, dass er aus eigener Kraft nichts tun kann. Solange ich noch die Siege in meinem Leben einfahren will, werde ich scheitern. Im Psalm 34, Vers 19 sagt uns die Schrift, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und hier liegt das Geheimnis. Die, die ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagenes Gemüt haben, die erkennen, die diese vollständige Erkenntnis der völligen Verlorenheit in sich tragen und sagen, Herr, ich kann nicht zerbrochenen Herzens, zerschlagenen Gemütes vor den Herrn kommen und kapitulieren und sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann nichts aus mir heraus tun. Sagt Jesus nicht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Faktisch nichts. Er sagt nicht, ohne mich könnt ihr das meiste oder viele Dinge nicht tun. Er sagt nichts. Und wir können aus unserer eigenen Kraft heraus nichts tun. Und am allerwenigsten ist uns zu verändern und uns ein neues Leben sozusagen zu schenken. Das ist etwas, was nur der Herr kann. Der verlorene Sohn macht die ähnliche Erfahrung. Er sagt, Vater, gib mir, was mir zusteht, ich gehe jetzt. Und dann macht er, wir kennen die Geschichte, er lebt sein Leben, wer will ihn, in Saus und Braus und alles macht Spaß und toll und super. Ja? Aber am Ende erkennt er eins. Am Ende, als er nichts mehr hat, erkennt er, dass er abhängig ist. Er erkennt, dass er so nicht mehr weitermachen kann. Er hätte ja auch sagen können, okay, ich bin am Ende, ich habe nichts mehr zu essen, aber ich raffe mich wieder auf, ich zeig's denen, ich werde allen zeigen, dass ich es schaffe, ich pack's. Aber nein, das macht er nicht. Er kapituliert. Er sagt, Herr, ich werde mich aufmachen, zurück zum Vater. Und diese vollständige Kapitulation, er geht nicht mit Hochmut zum Vater, Man merkt, es ist etwas in ihm geschehen. Er geht nicht und sagt, naja, ich bin ja der Sohn vom Vater, ich bin der rechtmäßige Sohn, ich gehe da wieder rein auf diesen Mega-Hof, den der hat, auf dieses Gut, ja, und dann werde ich wieder auf den Thron gesetzt und fertig, lebe halt weiter und sage ich, Vater, tut mir leid, ich habe Mist gebaut, aber passiert ja jeden Mal, ne, und das Leben fängt, geht wieder weiter. Nein, das ist es nicht. Er geht unter völliger Demut zum Vater und nimmt sich vor, ihm zu sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir. Und ich habe festgestellt, dass das Leben in dieser Welt kein Leben ist. Ganz im Gegenteil. Und wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, dann nehme ich wenigstens noch als ein Tagelöhner, dass ich wenigstens etwas zum Essen habe. Er kapituliert. Und was passiert daraufhin? Denken wir an den Text aus Petrus. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht. Er kapituliert. Und demütigt sich unter die mächtige Hand des Vaters. Er geht nicht hochmütig oder arrogant hin. Und was macht der Vater? Im gleichen Augenblick hat er schon das beste Kalb bereitet, hat ihm das beste Kleid bereitet, gibt ihm einen Ring an seine Hände und sagt, komm her, mein Sohn. Und setzt ihn wieder da, wo er war. Er muss nicht als Tagelöhner irgendwo im Eck irgendwo schuften, damit er ein Stück Brot bekommt am Tag. Nein, er hebt ihn wieder da, wo er war. Ihr Lieben, in der Bibel gibt es mächtige Beispiele von Kapitulationen. Zum Beispiel Jakobs Begegnung mit Esau. Jakob hat Esau betrogen und Esau hat Rache geschworen. Esau sagt, wenn ich ihn erwische, werde ich ihn umbringen. Und Jakob kommt zurück. Und Esau kommt ihm entgegen mit 400 Männern. Und Jakob weiß, das ist mein Ende. Esau kommt, um mich zu töten. Was tut Jakob? Er geht und ringt mit Gott. Er sagt, Herr, ich habe in meinem Leben viel Schlechtes getan, ich habe viel gesündigt. Und er ringt mit Gott und er kämpft mit Gott und er merkt, er kann nicht mehr. Seine Hüfte ist zertrümmert, vielleicht tun ihm seine Knie weh, vielleicht seine Schultern, vielleicht sein Kopf. Er kann nicht mehr, weil er schon die halbe Nacht kämpft und er bricht zusammen. Aber er sagt, Herr, so viel Kraft habe ich noch, ich lasse dich nicht, bis du mich nicht gesegnet hast. Und er hält sich fest an Jesus. Und er realisiert, dass er aus eigener Kraft nichts tun kann, dass er verloren ist in diesem Zustand. Und er kapituliert vor Gott, er sagt, Herr, ich habe verloren, ich kann nicht mehr, mir tut alles weh, aber dich lasse ich nicht los. Und das, ihr Lieben, ist das Geheimnis, im Leben zu erkennen, ich kann nicht ohne dich, Herr Jesus. Ich kapituliere vollständig vor dir, ich kann nicht weiter. Und dieses Kapitulieren führt dazu, dass ihm der Herr einen neuen Namen gibt. Und er heißt jetzt nicht mehr Betrüger, er heißt jetzt Israel, Überwinder. Er hat gesiegt. Sieg durch vollständige Kapitulation vor Gott. Zu erkennen, Herr, ich bin machtlos, ich kann nichts tun allein. Es war Krieg in Europa. Und im Nordosten Rumäniens, eine Stadt namens Hrlău heißt die, Stadt, ein Ort, nicht unbedingt groß, ein Ort, war eine Hungersnot ausgebrochen, wie so fast im ganzen Land, aber dort war es ganz schlimm, weil dort innerhalb von wenigen Tagen und Wochen bereits mehrere hundert Menschen an Hunger gestorben waren. Und ein Gutsherr, der dort am Rand vom Ort wohnte, ließ ausrufen und sagen, alle Kinder des Ortes dürfen jeden Morgen zu mir kommen, vor mein Anwesen, vor mein Haus, und dort stehen Körbe mit Brot, und jedes Kind darf sich ein Brot mit nach Hause nehmen. Gesagt, getan, am nächsten Morgen standen schon die Kinder dort. Morgens, ab einer bestimmten Uhrzeit, durften sie kommen und die Brote standen draußen. Und die Kinder, wie sind die Kinder so, wie alle Menschen so sind, drängelten sich und jeder will das größte Brot haben, ist ja klar. Und da war dieses kleine Mädchen, Irina, ein ganz zierliches Mädchen und sie sah, dass wie die sich alle drängelten und die waren alle größer und stärker und lauter und sie merkte, sie kommt da nicht ran. Sie hätte auch vielleicht sich ein größeres Brot genommen, aber sie merkte, sie kommt nicht ran. Und sie sagte für sich selbst, weil ihre Mutter, die lag zu Hause krank im Bett, die war schwer krank. Und sie war allein mit ihrer Mutter. Und sie wollte auch ein Brot mit heimnehmen, weil sie auch schon länger nichts mehr gegessen hatten. Aber sie sagte sich, es war ein gläubiges Mädchen, der Herr wird für uns sorgen. Und als alle Kinder sich ihr Brot genommen hatten, blieb ihr auch noch eins, aber ein kleines Brot. Sie nimmt das kleine Brot, geht nach Hause. Schnell ist es aufgegessen mit der Mutter. Sie danken Gott dafür, brechen das Brot, essen es. Und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Alle Kinder versammeln sich und alle drängeln sich vor. Der lauteste und größte und stärkste gewinnt, nimmt das beste Brot. Und so nehmen sich wieder alle ihr Brot und die Irina bleibt wieder hinten. Und am Ende nimmt sie sich noch das letzte kleine Stück, was übrig ist, und geht nach Hause. Und so vergehen tagelang, so macht sie es tagelang. Und eines Tages geht sie nach Hause. Und als die Mutter das Brot nimmt und es so aufbricht, fallen lauter Münzen aus dem Brot heraus, wertvolle Münzen. Und die Mutter sagt, Irina, das muss ein Versehen sein. Der Gutsherr hat das irgendwie in den Teig gekommen beim Brotbacken, wie auch immer. Bringe es ihm bitte zurück. Das Mädchen nimmt die ganzen Münzen, geht hin, klopft an das Tor. Er kommt raus und sie sagt, mein lieber Herr, hier ist Ihr Geld. Sie haben das irgendwie aus Versehen in mein Brot reingetan. Der Gutsherr lächelt sie an und sagt, Mädchen, das war kein Versehen. Es ist in Ordnung. Es ist für dich, für deine Mutter. Ich möchte dir etwas sagen, sagt er zu dem Mädchen. Ich beobachte dich schon seit einigen Tagen. Und ich sehe, wie du ganz demütig da hinten stehst und dich mit dem zufrieden gibst, was übrig bleibt, während die anderen sich drängeln und sich fast schlagen um das beste Brot. Ich möchte dir etwas sagen. Bleib so, wie du bist, ein sanftmütiges und demütiges Mädchen. Und dann wirst du in deinem Leben noch viel mehr und größere Segnungen erleben als das von wie heute. Das kann ich dir versprechen. Und das Größte, sagt er zu dem Mädchen, dass die größte Segen und die größte Überraschung deinem Leben wird sein, wenn Jesus wiederkommt und dich mitnimmt, dich und deine Mutter, in ein neues Reich, in ein Reich, wo keiner sich um Brot streiten muss, wo es keinen Krieg gibt, wo es keine Krankheit gibt, kein Tod, kein Hunger, nichts mehr. Das ist dir bestimmt von Jesus. Bleib du nur so, wie du bist. Treues, sanftes und demütiges Mädchen. Du wirst noch größere Dinge erleben. Die Geschichte hat mich bewegt. Und es hat auch einen Grund. Weil genau das in dieser Gesellschaft heute tot ist. Es wird sogar lächerlich gemacht. Denn der Sanftmütige und Demütige ist ein Ausdruck von Schwäche. So wird es in der Gesellschaft ausgelegt. Aber das ist nicht so. Der wahre Sieger ist derjenige, der sanftmütig und demütig ist. Weil dann, sagt Jesus, wird er Ruhe für seine Seele finden. Und wie viele Menschen, Millionen und Milliarden Menschen, jagen heute dem Frieden und der Ruhe für ihre Seele nach, aber sie finden keinen. Sie sind ständig auf Trab und sie kommen einfach nicht zum Punkt. Aber Jesus sagt, wenn du so lebst, dann werde ich dich erhöhen, indem du mir alle deine Sorgen übergibst. Und dieses Mädchen hat genauso gehandelt. Hier hat sich 1. Petrus 5, 6 und 7 ganz genau buchstäblich erfüllt, indem sie alle ihre Sorgen Gott übergab. Sie sagte sich, der Herr wird für mich sorgen. Wenn was bleibt, nehme ich, was wenn nicht. Der Herr wird sich um mich kümmern und um meine Mutter. Und sie übergab es alles Gott. Sie ging nicht hin wie die anderen und schlug und drängelte und machte. Sie gab es Gott. Sie demütigte sich ganz unter die mächtige Hand Gottes. Und was passierte im Anschluss? Was sagt Petrus? Damit er euch erhöhe. Vollständige Kapitulation vor Gott. So wie ein Petrus, so wie der verlorene Sohn, so wie ein Jakob und so wie viele andere, so wie dieses Mädchen und viele andere, die es erlebt haben, die wissen, was es bedeutet, wenn ich oder die wissen um den Wert der Erkenntnis der völligen Verlorenheit ohne Jesus. und nicht ich mache. Wie die Hebräer in der Wüste sagten, wir machen alles, was Gott gesagt hat. Wie lange haben sie es geschafft? Ein paar Stunden, ein paar Tage und haben dann versagt. Wenn wir, solange wir noch kämpfen, werden wir verlieren. Wenn wir es aber zulassen, dass Gott das in uns tut, er hat verheißen, dass er es vollbringen wird, werden wir den Sieg erringen. Vollständigen Sieg durch vollständige Kapitulation gegenüber Gott. Und wir werden zu Siegern. Das ist es, was ich mir wünsche für uns alle. Das ist auch eine persönliche Ermutigung, die ich jedem geben möchte. Egal wie lange du schon kämpfst, egal wie lange du verzweifelst, gib nicht auf. Der größte Sieg, den Satan erringen kann, ist, wenn ein Mensch aufgibt, sich selbst aufgibt und auch Gott aufgibt. Aber solange du kämpfst und sagst, Herr, ich kann nichts. Ich kann aus eigener Kraft nichts. Du hast verheißen, dass du mir ein neues Herz schenken willst. Du willst mir einen neuen Geist schenken. Du willst aus mir einen Menschen machen, der nach deinem Wohlgefallen lebt. Tu es, Herr, hier bin ich. Gib ihm alles hin und kämpfe. Kämpfe wie Jakob, lass Gott nicht los, bis er es vollbracht hat. Und Gott ist seiner Verheißung treu. Er wird es in dir vollbringen, wie er es gesagt hat in seinem Wort. Aber dazu muss ich erkennen, dass ich verloren bin. Solange ich das noch nicht habe, solange ich genau die gegenteiligen Attribute habe von dem, was wir hier lesen, sanftmütig zu sein, demütig zu sein, solange das Gegenteil in mir herrscht, arrogant, Hochmut, Stolz, all diese Dinge der Welt, habe ich keine Chance und ich werde immer wieder scheitern. Aber das ist nicht das Schicksal eines Nachfolgers Jesu, zu scheitern, sondern Jesus hat einen Plan. Und er will dich zum Sieger machen. Er will dich zum Überwinder machen, so wie Jakob, der einen neuen Namen gibt. Lass es zu. Gib dich dem Herrn ganz hin und bitte und flehe. Und der Herr wird es tun. Das hat er verheißen. Gott helfe uns und segne uns alle dabei. Amen. Lasst uns zum Schluss noch mit einem Gebet abschließen. Vater, wir haben viel Grund, dir zum Danken. Vieles im Leben haben wir noch nicht erkannt, Herr. Wir laufen und kämpfen und probieren und tun alles, was in unserer Macht steht, aber genau das ist der Fehler, was in unserer Macht steht, anstatt uns dir hinzugeben, damit du das tust, was in deiner Macht steht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Herr Jesus, du willst uns verändern. Du willst in uns leben. Wir wollen uns mit dir kreuzigen lassen, wie wir gelesen haben vorher, und neu auferstehen zu einem neuen Leben mit dir. Herr Jesus, dazu sind wir selbst nicht in der Lage. Nimm du unser Herz, so wie wir vorher gelesen haben von Ellen White. Nimm du es, reise es an dich heran und erhalte es rein, Herr Jesus. Verändere es und erhalte es rein, damit wir eines Tages als Überwinder dastehen können, zusammen mit all den Erlösten, die sich am gläsernen Meer versammeln, dich loben und preisen können, Herr, für das, was du an uns getan hast. Darauf freuen wir uns und danken dir dafür in deinem Namen. Amen.